Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs und zu einer Reise nach Asien. Wir treffen zwei deutsche Köche in Thailand. Wir sind an einem sehr besonderen Tag in Indonesien auf der Insel Bali und in Malaysia. Wir besuchen ein ungewöhnliches Haus in Singapur und machen danach noch einen Abstecher nach Tokio. Ich bin Tina Witte. In Bangkok präsentieren die Zwillingsbrüder Thomas und Matthias Syring aus Berlin moderne deutsche Küche. Ihr Restaurant Syring wurde mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet und gehört damit zu den besten Adressen der internationalen Gastronomie. In Bangkok servieren die Brüder weit von ihrer alten Heimat entfernt genau die Gerichte, die sie in der Ferne vermissen, inspiriert von Kindheitserinnerungen und Familienrezepten. Unsere Asien-Korrespondentin Jennifer Johnston hat die Brüder in ihrem Restaurant besucht.
Das Restaurant der Syring-Zwillinge liegt in einem ruhigen Stadtteil Bangkoks. Ein normales Wohnhaus im Grünen. Die vielen Glaswände erinnern an einen Wintergarten. Mitarbeiter Mathieu führt durchs Restaurant.
Both chefs used to live in the property.
Beide Köche haben am Anfang hier im Haus gelebt. Thomas wohnt immer noch hier, nebenan in dem Bungalow da drüben. Matthias hat hier oben gewohnt. Er zeigt auf eine Tür im Obergeschoss. Aber dann hat er geheiratet, eine Tochter bekommen. Da brauchten sie mehr Platz. Deutsches Fine Dining. In einem Ambiente wie zu Hause im eigenen Wohnzimmer. 50 Gäste haben im Restaurant Platz. Die meisten Gäste kämen aus Thailand und Asien, nur etwa 10% aus den USA oder Europa.
Let me show you the kitchen.
Mathieu geht einige Treppenstufen hinunter in die Küche. 60 Mitarbeitende sorgen im Restaurant für einen reibungslosen Ablauf. Dazwischen Thomas und Matthias. Die Syring-Zwillinge sind kaum auseinanderzuhalten. In die Immobilie für ihr Restaurant hatten sie sich vor 9 Jahren sofort verguckt.
Das hat uns ein bisschen auch an unsere Zeit oder Kindheit bei unserer Oma erinnert, weil sie hatte auch ein Haus mit einem Wintergarten und einem Garten natürlich auch. Und es hat dann ein Jahr gedauert, um das Ganze so ein bisschen auf die Beine zu kriegen, auch unser ganzes Geld reingesteckt, was wir gespart haben über die ganzen letzten Jahre. Und glücklicherweise hat es funktioniert.
2 Michelin-Sterne schmücken inzwischen den Eingang. Im letzten Ranking der 50 besten Restaurants der Welt landeten sie auf Platz 23. Auch wenn solche Rankings immer wieder für Diskussionen sorgen, sie sind Werbung, ziehen neue Gäste an.
Our first snack bite, it's one that she prepared, which is the Obasta.
Der erste Gang wird serviert. Obasta, eine Mischung verschiedener Weichkäsesorten wie Camembert, Brie, gewürzt mit Zwiebeln, Knoblauch und Paprikapulver. Doch hier ist der Obasta fast nicht wiederzuerkennen, in der Form einer kleinen knusprigen Brezel. Auch wenn der erste Gang gleich bayerisch ist, die Zwillinge Thomas und Matthias Syring wollen dem Klischee entgegenwirken, dass deutsche Küche nur Schweinshaxe, Würstchen und Sauerkraut ist.
Und uns freut es auch, dass die Leute sich mehr interessieren für die deutsche Küche und wir ein bisschen als Botschafter aus Auszeit von Deutschland so ein bisschen die deutsche Esskultur präsentieren dürfen.
Auf den Obasta folgt Brathering, Hähnchensalat, Lapskaus.
I will present you the Lapskaus. This one is coming from the northern part of Germany.
Das Gericht kommt aus dem Norden Deutschlands und wurde vor langer Zeit in Hamburg erfunden, im 15. Jahrhundert. Zu der Zeit war Deutschland nicht sehr reich und die Seefahrer mussten leicht zu transportierende Zutaten mitnehmen. Damals waren das Kartoffeln, rote Beete, Rindfleisch, dazu ein Rollmops. Doch so wie Lapskaus hier auf dem Teller landet, ist das Gericht fast nicht wiederzuerkennen. Es ist eher ein präzises Kunstwerk in Sushi-Form mit einem Häufchen Hamburger Kaviar.
I would recommend you to enjoy it in one bite.
Besteck gibt es für die ersten Gänge nicht. Alles soll mit einem Happen im Mund verschwinden. Ebenso ungewöhnlich die Entenleberwaffel in der Aufreißpackung.
It's one of the inspiration from the Hanuta.
Von außen erinnert die Packung an einen Hanuta, die Haselnussschokolade zwischen 2 Waffeln.
Hanuta, it's
das war der Lieblingssnack unserer beiden Chefköche, als sie Kinder waren.
Wir sind ja im Ostteil Berlins aufgewachsen und mit 12 Jahren waren, ist die Mauer gefallen. Und das Erste, wo wir uns daran erinnert haben, halt nach dem Mauerfall, war halt die Hanuta. Und damit spielen wir halt so ein bisschen halt im Restaurant.
Sein Bruder ergänzt.
Also das Essen hat sich auch ein bisschen Spaß bereiten. Nicht nur essen und dann nach Hause gehen, sondern auch ein bisschen Fun dabei sein. Ja.
Zur Entenleberwaffel gibt es einen trinkbaren Essig von einem Hof aus Deutschland. Es folgen Spätzle, Mini-Maultaschen, aber natürlich auch Laugenbrötchen und Sauerteigbrot.
So right here we have the duck. The duck is dry aging since 10 days.
Die Inspiration für viele ihrer Gerichte wie die Ente kommt aus der Zeit bei ihren Großeltern auf dem Land. Geboren in Friedrichshain, aufgewachsen in Marzahn, verbrachten die Brüder die Sommermonate meist im Haus der Großmutter auf dem Land in Brandenburg.
Oma hat viel Hühnchen und Enten gehabt, Schweine gehabt auf dem Hof. Und wenn wir da waren, da gab es halt immer viel Geflügel in der Hinsicht. Und die Ente hat sie so ähnlich zubereitet und das haben wir uns übernommen.
Sie ernteten Obst und Gemüse, lernten kochen, backen, aber auch einlegen, pökeln und räuchern. Was auch geblieben ist, der Eierlikör.
Ja, der Eierlikör, der hat immer irgendwie zu Oma gehört für uns. Ist auch im Rezeptbuch von ihr drin. Wo wir da waren, da waren wir noch relativ klein, aber das, ich denke mal so, das war das erste alkoholische Getränk, was wir dann so heimlich ab und zu mal probieren durften.
Zum Nachtisch dürfen die Gäste durch ihr altes Rezeptbuch blättern.
Right here we have the recipe of the grandmother of the chef.
In Bangkok war Oma Christa noch nicht. Sie ist noch nie geflogen und inzwischen fast 90 Jahre alt. Ob die Zwillingsbrüder in Zukunft auch ein Restaurant zu Hause in Deutschland aufmachen?
Wir kommen aus Berlin und wir wären auch schon interessiert, vielleicht nicht morgen, aber in der Zeit eben auch in Berlin mal was zu probieren und zu sehen, ob das auch dort tatsächlich ankommt.
In Bangkok zumindest scheinen sie mit ihrer ausgefallenen deutschen Küche den Geschmack getroffen zu haben.
Die indonesische Insel Bali ist eines der beliebtesten Reiseziele der Welt. Rund 15 Millionen Touristen kommen jedes Jahr auf die Insel, um Traumstrände, Tempel und allerlei Aktivitäten zu genießen. Doch einmal im Jahr wird es ganz still. Keine Flüge, kein mobiles Internet, niemand darf vor die Tür für 24 Stunden. Hintergrund ist der höchste hinduistische Feiertag auf Bali, auch bekannt als Tag der Stille. In diesem Jahr war das der 29. März. Unser Südostasien-Korrespondent Max Seib hat miterlebt, was dieser besondere Tag für Gläubige, aber auch für Touristen bedeutet.
Die Straßen und Strände sind leer, die Restaurants geschlossen, weit und breit sind keine Menschen zu sehen. Am Tag der Stille ist die sonst so geschäftige Touristeninsel Bali kaum wiederzuerkennen. Für Ima Desuare ist das ein ganz besonderer Tag. Er ist hinduistischer Geistlicher und für ihn und die anderen Gläubigen beginnt mit Nyepi das neue Jahr. 24 Stunden lang kehren sie in sich, denn dieser Tag hat eine tiefere Bedeutung. Für mich ist Nyepi eine Zeit der Selbstkontrolle. Es gibt keinen Platz für übermäßige Emotionen. Wir müssen unsere Augen, Ohren, Nase und Mund kontrollieren, alle unsere Sinne. Außerdem fasten wir 24 Stunden lang. Dadurch lernen wir, uns besser im Griff zu haben. Wenn jeder seinen Geist kontrollieren könnte, wäre die Welt friedlicher und niemand wäre leicht beleidigt oder wütend. Um Ablenkungen zu verhindern, werden auf Bali alle äußeren Einflüsse abgestellt. Fernsehen, mobiles Internet, Strom, alles aus. Dazu darf niemand vor die Tür. Damit das auch eingehalten wird, patrouillieren sogenannte Pekalang, lokale Sicherheitskräfte aus den Dörfern auf den Straßen. Einer von ihnen ist Nyoman Sumitra Astava. Die Nyepi-Regeln gelten für alle, auch für Touristen. Sie müssen 24 Stunden lang zu Hause bleiben und sollten die Zeit nutzen, um sich auszuruhen oder Bücher zu lesen. Nur bei Notfällen, zum Beispiel wenn man ins Krankenhaus muss, darf man auf die Straße. Die Pekalang geben einem dann eine extra Bescheinigung. Ansonsten wird die Ausgangssperre streng kontrolliert. Manchmal gibt es Touristen, die neugierig sind oder die es vergessen haben. Wenn wir sie auf der Straße erwischen, sprechen wir sie an und eskortieren sie zu ihrer Unterkunft zurück. Wenn sie mit dem Motorrad unterwegs sind, muss das ausbleiben und geschoben werden. Touristen, die sich in den vergangenen Jahren widersetzten, wurden an anderen Ecken der Insel auch schon mal festgenommen. Nyoman Sumitra Astava musste das noch nicht. Er setzt auf Kommunikation. In seinen Ort Buduk kommen in den letzten Jahren immer mehr Touristen. Deswegen haben er und seine Kollegen im Vorhinein die Hotelbesitzer noch einmal sensibilisiert. Wirklich alle Gäste sollen frühzeitig über den Tag der Stille Bescheid wissen. Rani Febrianti informiert ihre Gäste schon bei der Buchung. Sie arbeitet für eine große Hotelkette. Natürlich ist es für die meisten Gäste überraschend. Oft kommen Fragen wie, warum dürfen wir nichts machen? Warum dürfen wir nicht rausgehen? Die meisten zeigen sich dann aber verständnisvoll. Und für ihre Gäste gibt es trotzdem Optionen. Yogakurse, Sport oder Schwimmen im Pool. Innerhalb des Hotels herrscht weitestgehend Normalbetrieb. Auch WLAN und Essen sind verfügbar. Nur raus dürfen die Gäste nicht und das Licht bleibt abends aus. Das kontrolliere die Polizei.
It's only Bali that can do that.
Kein anderer Ort auf der Welt stellt so etwas auf die Beine. Das Fest hier ist etwas Einzigartiges. Keine Verschmutzung, kein Lärm, auch kein Internet für alle, die nicht Gäste eines Hotels sind. Aber unsere Besucher fragen schon, macht ihr das echt? Auch Raphael weiß noch nicht so recht, was ihn erwartet. Der 33-Jährige kommt aus Heilbronn, macht zurzeit Urlaub auf Bali. Die Idee hinter dem Tag der Stille findet er aber spannend.
Also ich kenne es nicht, aber ich finde es im Grunde, so wie es sich anhört, sehr gut. Sollten wir überall einführen, auch vielleicht öfters im Jahr. dass man einfach mal einen ganzen Tag für sich selber hat, zum Reflektieren, nichts tun, keine Lichter, die einen blenden, keine Elektrizität, die auf einen einwirkt. Also finde ich sehr interessant. Ich werde einfach einen Tag nichts tun. Das ist auch nicht schlecht im Urlaub.
Der hinduistische Geistliche Imade Suare hofft, dass die internationalen Besucher, wenn sie auch keinen Bezug zu dem Feiertag haben, sich trotzdem an die Regeln halten. Die Insel ringt seit Jahren mit Übertourismus, mit wild feiernden Partytouristen. Da sei ein Tag der Stille und inneren Einkehr wohltuend. Nyepi ist sehr wichtig, denn der Kern dieses Fests ist die Selbstbeherrschung. Stellen Sie sich vor, einen Tag ohne Strom, ohne Lärm, ohne Aktivitäten, das ist außergewöhnlich. Seine Auswirkungen sind sogar weltweit zu spüren, denn ein Tag ohne Umweltverschmutzung ist sehr vorteilhaft für die Umwelt. Er wisse, dass es für viele Menschen eine Umstellung sei. Gerade Kindern falle es schwer, so lange ruhig zu sein. Doch alle Menschen, so ist er überzeugt, könnten von 24 Stunden Stille nur profitieren.
Im nächsten Jahr beginnt der Tag der Stille übrigens am Morgen des 19. März. Eine besondere Zeit ist auch das Thai Pusam Festival in Malaysia. Mehr als 1 Million Pilger und tausende Touristen wandern an diesen Tagen zu den Batu-Höhlen bei Kuala Lumpur. Das Festival ist nirgendwo auf der Welt größer als dort. Die Pilger spüren angeblich keinen Schmerz, weil sie durch mehrere Wochen des Fastens und der Meditation gegangen sind. Das Ziel ist, sich von seinen Altlasten zu reinigen und den Gott um die Erfüllung von Wünschen für das neue Jahr zu bitten. Jennifer Johnston hat Pilger begleitet.
Schon vor Sonnenaufgang sind die Straßen rund um die Batu-Höhlen voll mit Gläubigen in bunten Gewändern, Trommlergruppen und Pilgern, die Spieße und Haken am Körper tragen. Einer von ihnen, der 34-jährige Maschinenbauer Shamanan. Ich bin sehr ängstlich und gleichzeitig sehr aufgeregt. Gemischte Gefühle wie jedes Jahr. So geht's mir im Moment. Mit Hilfe von Freunden schnallt Shamanan sich seinen kunstvoll geschmückten Kavadi um den Bauch. Ein hohes und breites Metallgestell, das 50 Kilogramm wiegt. Er bekommt einen Spieß durch die Zunge. Zwei Sterne werden mit Haken an seinem Oberarm befestigt. Der Schmerz ist vergleichbar mit einem Nadelstich. Es ist kein langer Schmerz. Es ist Teil der Buße. Umso größer der Wunsch der Gläubigen, desto größer die Last, die sie tragen und die Schmerzen, die sie auf sich nehmen. Rund 2 Millionen Menschen sind zu den Batu-Höhlen gepilgert. Sie feiern Thai Pusam, einen der wichtigsten hinduistischen Feiertage. Shamanan ist zum 13. Mal dabei, aus Dankbarkeit. Vor Jahren hatte der gläubige Hindu einen Unfall beim Wandern, konnte lange nicht laufen. Wegen all des Leids habe ich gesagt, wenn ich wieder richtig gesund werde, dann werde ich zum Dank einen Kavadi tragen. Andere Pilger kommen mit einem Wunsch hierher. Gesundheit für ein krankes Kind, Glück in der Liebe oder eine Beförderung. Mit ihm zusammen läuft sein Freund Kisho Taren. Beide haben sich über Wochen auf den heutigen Tag vorbereitet. Zigaretten sind verboten, auch Alkohol. Du lebst vorher ein abstinentes, sehr einfaches Leben. Ich habe 48 Tage gefastet und Buße getan, hatte eine vegetarische Mahlzeit am Tag, dazu viel Meditation. Das soll dabei helfen, dass sie weniger Schmerzen verspüren. Dem 36-jährigen Kisho Taren werden mit Haken kleine Milchkrüge an den Rücken gehängt. Jeder Krug stehe für einen Wunsch, den er der Gottheit Murugan überbringen möchte. Von ihm, Freunden und Verwandten. Die Regeln, was erlaubt ist, sind über die Jahre strenger geworden, erklärt einer der Verantwortlichen im Tempel, Dato N. Sivakumar. In den vergangenen 20 Jahren haben wir viel geändert. Zum Beispiel erlauben wir kein Rauchen mehr in den Höhlen. Und es sind nicht mehr alle Messer erlaubt. Und die Spieße, die sie im Gesicht tragen, müssen heute kürzer sein. Hindus sind in Malaysia mit rund 10% in der Minderheit. Der Islam ist Staatsreligion. Muslime werden bevorzugt. Trotzdem fühlt Shamanan sich frei, seinen Glauben auszuüben. Ich denke, das ist das Schöne an Malaysia. Es ist ein multiethnisches Land. Wir respektieren den Islam als Hauptreligion. Aber alle anderen Religionen werden ebenfalls respektiert. Nach mehr als 6 Stunden schaffen er und sein Freund es endlich zum Fuß der Batu-Höhlen bei Kuala Lumpur. 272 bunte Stufen geht es bergauf, in kurzen Etappen. Shamanan ist erschöpft von der Hitze und dem Gewicht auf seinen Schultern. Andere kriechen auf allen Vieren die Stufen hoch. Ältere müssen sich setzen, bekommen Hilfe von Sanitätern. Dann endlich betreten die beiden Freunde die mehr als 400 Millionen Jahre alten Kalksteinhöhlen. Shamanan wird von seinem schweren Kavadi befreit. Ein Freund zieht ihm den Spieß aus der Zunge.
Everything went on smoothly.
Alles ist gut gelaufen, niemand wurde verletzt. Ja, wir sind erschöpft, aber zufrieden. Sein Freund Kisho Taren strahlt ebenfalls übers ganze Gesicht.
To be honest, I feel damn relief, yeah.
Ich bin verdammt erleichtert.
Absolutely relief.
Nächstes Jahr wollen sich die beiden wieder auf den Weg machen.
Singapur ist weltweit bekannt für seine experimentierfreudige moderne Architektur und Stadtplanung. Ein Hochhaus im Herzen des Singapurer Bankenviertels sticht besonders hervor. Es ist eine Symbiose aus Form und Funktion, organischen Designelementen, Nachhaltigkeit und öffentlicher Nutzung. Jennifer Johnston hat das Haus besucht.
In Singapur sind viele Hochhäuser begrünt, doch das Capital Spring fällt auf. Im 51. Stock, ganz oben, gibt es einen Garten, frei zugänglich für Besucher.
Man denkt gar nicht, dass man im Hochhaus ist.
Die deutsche Urlauberin Marlies bewundert auf 280 Metern Höhe die vielen Blumen und Kräuter. Damit werden die Gerichte im angrenzenden Restaurant gewürzt und verziert. Marlies besucht ihre Tochter Nadja, die immer wieder hierher kommt.
So eine kleine Oase eben in Singapur, wo man einfach auch zur Ruhe kommt so ein bisschen.
Die chinesische Touristin Sherry ist vor allem hier, weil es kostenlos ist und der Blick fantastisch.
First of all, it's free. And the view is great.
Mit ihrer großen Spiegelreflexkamera hält sie die Singapurer Hochhauskulisse fest. Die Containerschiffe draußen auf dem Meer, die alten weißen Kolonialgebäude.
Probably you can see the whole Singapore from here.
Sie wie auch viele andere Touristen, die hierher kommen, haben das Hochhaus in den sozialen Medien entdeckt.
Yeah, we saw it through Instagram.
Very Instagrammable.
Die Bilder machten sich gut auf Instagram, erzählt ein niederländisches Pärchen. Besonders der mittlere Bereich des Hochhauses hat es ihnen angetan. Über 4 Stockwerke hinweg winden sich Treppen und Brücken. Dazwischen grüne Gärten, Sitzinseln, Fitnessgeräte. Alles nach außen offen.
I think this is even better than.
Ich mag diesen Bereich noch lieber als das Dach, weil alle Hochhäuser sind am Ende gleich, haben einen Blick. Aber das hier, das ist kreativ.
Creative.
Eine frische Brise weht der chinesischen Touristin die Haare durcheinander. Der Wind macht die tropischen und schwülen 30 Grad angenehm und lädt zum draußen Sitzen ein. Im Hochhaus sind Büros, ein Hotel, Wohnungen. Ein Mann im Anzug hat sein Handy in eine der Steckdosen gesteckt, die dezent in Klappen in den Holzbänken versteckt sind. Lauscht mit Kopfhörern einer Videokonferenz.
See their charger and all the things, so it's just for ordinary people, which is really cool.
Sherry gefällt es, dass das Haus für alle Menschen offen ist. Die deutsche Urlauberin Julia und ihr Freund Julian übernachten im Hotel.
Und dann hier Pause zu machen, ist deutlich angenehmer, als irgendwo unten stickig in einem Café zu sitzen, wo alle Autos ständig vorbeifahren.
Das Hochhaus steht mitten im zentralen Geschäftsbezirk Singapurs. Die Begrünung ist hier Vorgabe der Singapurer Regierung, erklärt Chow Leng Phan von der Stadtplanungsbehörde. Jeder Quadratmeter, der bebaut wird, muss an anderer Stelle im Neubau als Teil der Geschossfläche integriert werden. Also entweder als Dachterrasse oder als Dachgarten. In diesem Fall haben sie beides gemacht. Und sich für die Öffentlichkeit geöffnet. Dafür gibt es auch finanzielle Anreize. Wir berechnen diese Fläche nicht als Bruttogeschossfläche. Der Bauträger verliert also keine vermietbare Fläche. Dafür gewinnt die Allgemeinheit. In den Gärten finden zum Beispiel kostenlose Sportkurse des Gesundheitsministeriums statt. Nadja, die ihrer Mutter ihren Lieblingsort zeigt, fragt sich, wie das bei den Bewohnern ankommt.
Ist ja eigentlich ihr Freiraum, wenn dann da immer Leute vorbeilatschen.
Um den Andrang der Touristen etwas zu regulieren, muss man sich inzwischen vorab anmelden.
Na, am Anfang konnte man ja einfach kommen und hochfahren. Inzwischen muss man das online buchen. Das sind immer so halbstündige Slots.
Unten am Eingang müssen tatsächlich viele Besucher enttäuscht umdrehen, wie Markus, Silgüb und ihre kleine Tochter Mara.
Wir haben leider ausgebucht. Wir haben erfahren, dass dann halt irgendwie wochenlang immer ausgebucht ist.
300 Personen pro Tag dürfen aufs Dach. Die Familie geht stattdessen in den Hawker Center im untersten Teil des Gebäudes. Ein Ort mit vielen Essensständen mit typischen lokalen Gerichten. Von Reis mit Hühnchen über Obstsäfte bis hin zu Fischsuppen. Alles für ein paar Euro. Günstiges Essen im Luxushochhaus.
Singapur ist für uns halt wirklich ein Land für Innovationen.
Aber es erhält sich auch ein paar Traditionen wie die Hawker Center. Vor Baubeginn des modernen grünen Capital Spring Hochhauses stand hier ein 10-stöckiges Parkhaus mit Hawker Center. Daher sollten die Essensstände zurückkehren und mit ihnen auch die alten Standbesitzer. Ältere Männer im Rentenalter rühren in großen Pfannen. 30 Jahre seien sie schon hier, erzählen einige. Das Capita Spring, es verbindet Tradition mit Moderne, Arbeiten mit Erholung und ist dabei offen für jeden. Jedenfalls jeden, der vorher einen Slot bucht.
Zum Schluss noch ein Abstecher nach Japan. Tokio ist die größte Stadt der Welt, aber dafür überraschend leise. Es sei denn, man ist an einem Bahnhof. Dort hört man die ganze Zeit Melodien. Warum das so ist? Unser Japan-Korrespondent Nils Walker war dort unterwegs.
Um diese Melodie kommt in Tokio niemand herum. Sie ist das Markenzeichen von JR East, der ehemals staatlichen Eisenbahngesellschaft im Osten Japans. Tokio ist die Stadt der Eisenbahnen. Das Auto spielt eine untergeordnete Rolle. Mehr als 100 Regional-, S-Bahn, U-Bahn, Monorail-, Straßenbahn- und Hochgeschwindigkeitslinien bringen uns in alle Teile Tokios mit seinen fast 900 Bahnhöfen. Und jede Linie und jeden Bahnhof kann man an seinem Klang erkennen. In Ofuna, einem Vorort von Tokio, wohnt der Komponist Hiroshi Chiyotsuka. Er empfängt uns zu einem Interview in seinem Zuhause. Sein Spezialgebiet: besonders kurze Melodien. Ich habe früher viel Musik für TV-Werbung oder Radio- und Fernsehprogramme gemacht. Eines Tages fragte mich ein Direktor einer Agentur, ob ich gut darin bin, kurze Melodien zwischen 5 und 10 Sekunden zu schaffen. Ich sagte ja, und er fragte mich, ob ich Ikimelo machen könnte. Das war mein erster Auftrag. Ikimelo, das ist ein Kofferwort, bestehend aus Iki, japanisch für Bahnhof, und Melody. Eine Ikimelo ist die Erkennungsmelodie für eine Haltestelle oder ein Bahnhof. In Tokio hat jeder Bahnhof seine eigene Melodie. Oft unterscheiden sie sich zusätzlich noch nach Linie und manchmal sogar nach Fahrtrichtung. So wissen die Fahrgäste, ohne hinzuschauen, wo sie sind, selbst wenn sie kein Japanisch können. Früher war es in Japan üblich, die Zugabfahrt mit einer Glocke oder einem Buzzer anzukündigen, aber manche fanden das zu laut oder fühlten sich gehetzt. 1987, als die Staatsbahn privatisiert wurde, haben die daraus entstehenden Bahngesellschaften kurz danach Ikimelo eingeführt, als Kundenservice. Hiroshi Chiyotsuka ist einer von 6 Komponisten in Japan, die diese Melodien erschaffen. Der Durchbruch gelang ihm mit. Diese Melodie war eine Zeit lang an mehr als 50 Bahnhöfen zu hören. Er hat sie auf der Gitarre komponiert. Sein Markenzeichen: jede Melodie erzählt eine Geschichte in unter 10 Sekunden. Meine Ikimelo sind wie Comics aus 4 Bildern. Sie haben eine abgeschlossene Story, die man in unter 10 Sekunden begreifen kann. Solche Melodien zu erzeugen, das ist mein Ziel. Von den rund 900 Bahnhöfen in Tokio liegen viele oberirdisch. Die Melodien hören die Anwohner Tag und Nacht. Auch die Pendler steigen jeden Tag zu den gleichen Melodien ein und aus. Für den Komponisten eine Herausforderung. Mir ist die Pflicht bewusst, eine Musik zu schaffen, die den Fahrgästen ein angenehmes Ein- und Aussteigen ermöglicht. Man hört die Melodie sehr oft, auch die Nachbarn. Sie sollten also auch nicht gelangweilt werden. Mein Ziel war immer, gute Melodien, angenehme Klänge und erfrischende Musik zu schaffen. 3 bis 4 Tage braucht er, um eine Melodie zu erschaffen. Dafür bekommt er ein Honorar. Tantim allerdings nicht, verrät der Komponist. Sonst würden die Bahngesellschaften ja sofort pleite gehen. Manche Melodien erklingen schon seit fast 40 Jahren, andere sind schnell wieder verschwunden. An besonders geschäftigen Bahnhöfen erklingen die Melodien mehrfach und gleichzeitig. Wenn ein Zug kommt, erkennt man das an einer Durchsage oder manchmal auch nur an einem schnöden Pingen. Eine weitere Melodie dient als Hinweis, dass der Zug zwar einfährt, aber noch nicht zum Stehen gekommen ist. Und dann ist da eben die Ikimelo, genau für diesen Zug an genau diesem Bahnhof. Das Vogelgezwitscher aus dem Lautsprecher dient Menschen mit Sehbehinderung als Hinweis, wo die Treppen beginnen. Außerhalb der Bahnhöfe wird es schnell ruhiger. Hupen gilt in Japan als unhöflich. Nur nachmittags um genau 17 Uhr wird die öffentliche Lautsprecheranlage getestet. Sie warnt im Ernstfall vor Erdbeben oder informiert im Katastrophenfall. Erklingt aber die Melodie, ist hier in Tokio alles in Ordnung.
Wir waren unterwegs in Asien. Wenn Sie etwas verpasst haben, dann finden Sie alle Sendungen in der ARD Audiothek. Schön, dass Sie heute dabei waren. Ich bin Tina Witte. Bis nächste Woche.
RBB 24 Inforadio Podcast.